Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Mit Hilfe von Programmen Verbrechen begehen oder sie verdecken. Aus dieser Idee hätte Hollywood vor nicht allzu langer Zeit noch einen Science-Fiction-Thriller gebaut. Doch inzwischen ist das Realität, wie Volkswagen, Uber und andere uns gezeigt haben. Grund genug, sich einmal erzählen zu lassen, was übermächtige Programmierfähigkeiten eigentlich für uns und unsere Gesellschaft bedeuten. Nur ein Thema hier bei Breitband, heute mit Martin Böttcher.
Und Theresa Sickert, hallo. Ein anderes Thema, was ist an den geheimen CIA-Dokumenten zu halten, die WikiLeaks veröffentlicht hat? CIA-Hacker sollen demnach ohne weiteres in Rechner, Router, Smartphones, Industriesteuerung eindringen, um dort weitere Schad- und Überwachungssoftware zu installieren. Und auch nicht ganz unwichtig, wie geht man mit den Dokumenten um? WikiLeaks hat ja mittlerweile einen eher zweifelhaften Ruf.
Das Gleiche gilt auch für die Türkei. Die Unruhen, Proteste und politischen Meinungsverschiedenheiten werden da nicht nur auf der Straße, in der Presse oder vor Gerichten ausgetragen, sondern auch in Videospielen. Und das werden wir genauer ergründen.
Und unsere Podcast-Kritik führt uns einmal mehr in die USA, und zwar zu Missing Richard Simmons. Und unsere Musik kommt wie immer aus dem Netz. Da, genauer gesagt, bei der Musikplattform Yamendo finden sich als kostenlose Download so verträumte Stücke wie die von Finn Anderson, Some Days.
Some days I feel the weight of this world in my hands, I hear the song of unrest and uncertainty. I think of landing the wind, all my plans, giving up all I have to my empathy. My head is an ocean, my heart is a sky. And some days I am drowning, and some days I can't. As we close our doors to those from troubled shores, I feel like I'm falling into my screen. As we find the facts, do we turn our backs? Let it all get lost between the cracks? Or does anybody want to share my empathy? My empathy. Does anybody want to bear this weight with me? This weight with me. Some nights I feel the ache of our earth in my head, in my head. I hear the drum. The drum of war. I lie awake and I ask from my bed, have we forgotten what we need each other for? My breath is an anchor, my body a ship, both hands at the helm now. I tighten my grip. As these waters rise and we avert our eyes, I'm paralyzed, my two hands can do so little. So will you meet me out on the street? We can sing for a better. Does anybody want to bear this weight with me? This weight with me. Does anybody want to share my empathy? My empathy. Does anybody want to bear this weight with me? This weight with me. My empathy. My empathy.
Breitband Topic.
Dass Kriminelle mit Hilfe spezieller Software wie Trojanern versuchen, anderen Computernutzern Geld abzuluxen, das ist nicht neu. Dass aber ganz seriöse Unternehmen Software dazu einsetzen, die Profite zu vergrößern, indem sie Vorgaben umgehen, das ist ein noch vergleichsweise junges Phänomen.
Wir sprechen gleich mit Till Kreuzer von iRights darüber, was das bedeutet und ob man damit nicht eine Klassengesellschaft ausbaut, in der sich große Firmen mit großem Programmier-Know-how über das Recht erheben, es aushebeln und dabei nur durch Zufall entdeckt werden. Zuvor aber stellt Jan Rehm exemplarisch drei prominente Fälle von sehr umstrittener Softwarenutzung vor und fängt mit dem Schrecken aller herkömmlichen Taxiunternehmen an.
Immer wenn man glaubt, bereits alles zu Uber gehört zu haben, gibt es einen neuen Aufreger. So wie in dieser Woche. Zu hören hier beim Sender CNBC.
This about a potential, another potential scandal regarding Uber.
The New York Times reporting Uber has utilized a program for several years to deceive law enforcement officials.
Die New York Times hatte berichtet, dass der Taxidienst seit Jahren ein Programm unterhält, um Ermittlern und Kontrolleuren zu entgehen. Die Software heißt Greyball und war laut Uber ursprünglich dazu gedacht, die eigenen Fahrer vor Angriffen der Konkurrenz und aggressiver Kundschaft zu schützen. Doch irgendwann nutzte Uber Greyball auch dafür, gezielt herauszubekommen, welche potenziellen Kunden Staatsdiener sein könnten. Dazu analysierte Uber unter anderem Metadaten wie Kreditkartennummern oder Seriennummern von Handys. Diese Daten brachten sie in Verbindung zu den Dienststellen entsprechender Behörden. War jemand entsprechend verdächtig, lotste Uber seine Fahrzeuge um diese Kunden herum.
Volkswagen droht in den USA ein Bußgeld von bis zu 18 Milliarden Dollar. Das Unternehmen steht im Verdacht, eine spezielle Software eingesetzt zu haben, um die Messung des Schadstoffausstoßes zu manipulieren.
Berichtet die Tagesschau Mitte September 2015. Wie man heute weiß, hatte der Konzern ganz bewusst eine Schummelsoftware eingesetzt, die den Dieselfahrzeugen ermöglichen sollte, die gesetzlichen Abgasvorgaben einzuhalten. Mit einem weiteren Fall von bewusster Manipulation durch Code fiel das US-amerikanische Startup Zenefits 2016 auf. Das hatte versucht, das Geschäft mit Versicherungen zu revolutionieren. Die nötige Lizenz für die Mitarbeiter bekommt man in den USA unbürokratisch per Online-Lehrgang. Doch dieser Lehrgang dauerte den Verantwortlichen bei Zenefits wohl zu lang. So entwickelte man ein Browser-Plugin, das es ermöglichte, den Test in einem Bruchteil der Zeit zu absolvieren. Über alle drei Fälle schreibt der IT-Lehrer Quincy Larson auf der Entwickler-News-Site Free Code Camp. Er ruft die Community auf, sich für Machenschaften wie bei Uber, VW und Zenefits nicht vereinnahmen zu lassen. Sie sollten Verantwortung für ihren Code übernehmen. Ganz neu ist dieser Ruf nicht. Bereits 2012 stellten die Hacker des Chaos Computer Clubs ihren Kongress unter das Motto Not My Department. CCC-Sprecherin Constanze Kurz:
Hinter diesem Motto steckt natürlich der Hinweis darauf, dass man als diejenigen, die die Technik bauen, darauf Wert legen und auch kritisch hinterfragen, was sie tun. Und wenn man Hardware oder Software baut, welche Folgen oder Entwicklungen sich mit dem eigenen Tun verbinden.
Kritisch auf die Entwicklung werden nun auch Gesetzgeber und Juristen schauen. Sie müssen klären, bis wohin solcherlei Umgehungsverhalten jenseits ethischer Bedenken noch legal ist, wo die Strafbarkeit beginnt und wie wir als Gesellschaft damit umgehen können.
Viel Gesprächsbedarf also, und wir werden einen Teil dieser Fragen gleich mal mit dem Juristen Till Kreuzer besprechen. Ganz kurz was zwischen uns, Theresa. Sagen wir eigentlich Uber, sagen wir Uber oder sagen wir Über?
Ich finde das total schwer. Jeder sagt was anderes. Ich glaube, es ist Uber, denn es ist ja eine englische, also eine amerikanische Firma, aber so richtig sicher bin ich mir nicht. Worauf einigen wir uns?
Vielleicht sagen wir Uber, also weil ich bin so, mach so ähnlich wie unser Redakteur Markus Richter. Ich sage es immer wieder anders, je nachdem, in welchem Zusammenhang es ist und auch mit wem man spricht. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen wie der oder die oder das Nutella.
Stimmt, auch eine kriegsentscheidende Frage. Also gleich mehr dazu. Erst einmal aber noch Musik von Rasmus Söderberg. Seine Songs klingen so erwachsen, dass man glauben könnte, hier singe ein gestandener Mann. Tatsächlich verbirgt sich aber hinter dieser Stimme und den klugen Texten ein Jungspund. Oblivious to the Storm stammt vom zweiten Album des schwedischen Singer-Songwriters The Way of Life. Und das gibt es umsonst beim Netzmusikportal Yamendo. Alle weiteren Infos auch auf unserer Breitband. Website.
There are nights when I howl at the moon, sing my song, come, come.
There are nights when I run with packs of lost, broken sailors in trust, saying only what we must. There are nights when the ocean gets so wild, and by its side our roars collide. Stall, can't see the purpose of it all. So we run, 'cause then we could be anyone.
Rasmus Söderberg, Oblivious to the Storm.
Wir haben es gerade gehört. Firmen wie Uber, Volkswagen und Zenefits haben versteckten Programmiercode benutzt, um das Gesetz zu brechen oder zumindest um ihre Vergehen zu verschleiern. Das ist institutioneller Betrug und man kann das ruhig auch nochmal sagen. Im Fall von VW, so vermuten Umweltschutzexperten, könnte das Dieselgate zu Dutzenden von Todesfällen führen. Also eine Folge von deutlich mehr Schadausstoß ist eigentlich nicht erlaubt.
Aber noch etwas anderes macht die ganze Sache unheimlich. Das Programmieren ist längst eine Macht geworden, die an Kontrollen vorbeiwirken kann. Eine Art Superpower.
Und wie wir aus den einschlägigen Comics aber wissen, Superkräfte können in den falschen Händen absolut fatale Folgen haben.
Wir haben gestern mit Till Kreuzer gesprochen. Er ist geschäftsführender Partner bei iRights, einer Informationsplattform zu juristischen Fragen im Netz. Und zuerst wollten wir von ihm wissen, ob es sich bei diesen Manipulationen per Code um eine neue Form von Rechtsbeugung handelt oder einfach nur um die Fortsetzung alter Mechanismen mit neuen Mitteln.
Also ich würde sagen, sowas hat es immer schon gegeben. Es gibt halt heute andere Methoden und Mittel, Regularien zu umgehen, und die können auch besser, vielleicht effizienter versteckt werden, weil es hier ja darum geht, dass Handeln sozusagen durch Code generiert wird oder durch Code umgesetzt wird. Und im Code kann man halt eine Menge Geheimnisse verstecken, die andere nicht so ohne weiteres aufdecken können.
Ist es denn notwendig, am Rechtssystem zu schrauben, um eben solche Verletzungen, wie sie bei Volkswagen beispielsweise passiert sind, zu verhindern? Oder haben wir eigentlich schon alles da?
Da muss man immer unterscheiden zwischen dem Recht, dem gesetzten Recht, also was darf ich und was darf ich nicht, den Auflagen sozusagen auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Durchsetzung des Rechts. Das sind zwei völlig unterschiedliche Ebenen. Und es gibt ja schon diese ganzen Regularien, zum Beispiel in dem Volkswagen-Fall oder auch in den beiden anderen Fällen. Das waren ja Dinge, die waren ja verboten, ja, zumindest in gewisser Hinsicht. Das heißt, das Recht hat schon alles bereitgestellt, was man braucht, und gesagt, so darf man das nicht machen. das Problem liegt hier nur darin, dass man eben diese Rechtsverletzung a. sehr schwer aufdecken kann und b. dann eben, selbst wenn man sie aufgedeckt hat, möglicherweise ein Problem damit entsteht, dass die Sachen international ausgefochten werden müssen, weil das Unternehmen, das die Rechtsverletzung beispielsweise begeht, wie in dem Uber-Fall, sitzt das Unternehmen in den USA und dann gibt es halt Schwierigkeiten, dagegen die vorzugehen.
Wobei dieser Uber-Fall, da geht es ja in dieser einen Geschichte darum, die App hat vorgetäuscht, dass Fahrzeuge in der Welt, in der Stadt herumfahren, sobald sie gemerkt haben, dass wahrscheinlich Zivilpolizisten versuchen, eins dieser Fahrzeuge zu bestellen für sich. Das ist ja ein bisschen anderer Fall als der Volkswagen-Fall, weil der Volkswagen-Fall, das ist ja eigentlich so wirklich Betrug an der Sache. Aber dieses Uber-Ding hat ja nur was vorgetäuscht, um eine andere Ordnungswidrigkeit oder Straftat zu verdecken.
Stimmt, es sind zwei unterschiedliche Fälle. In dem einen ist es halt eher so eine Vermeidung der Aufdeckung, könnte man sagen. Ja, die wollen sich halt nicht erwischen lassen bei dem Versuch, keine Ordnungsamtsmitarbeiter oder andere Rechtsverfolger mitzunehmen. Okay. Und bei dem anderen Fall ist es eben eine gezielte Verschleierung von Tatsachen, die halt einem bestimmten Regularium unterliegen. Das stimmt schon.
Aber macht das einen Unterschied? Also ob man richtig betrügt, also so wie jetzt legal gesehen ein Betrüger ist, oder ob man nur versucht, eine Straftat zu überdecken?
Ich denke, dass es rechtlich macht durchaus einen Unterschied. Das eine ist halt verboten und das andere ist nicht verboten. Bei dem anderen kann man nur sagen, okay, da muss man halt andere Regularien möglicherweise noch einführen, die auch sowas verbieten. Aber das wird schwierig. Das ist ja hier ein klassischer Fall von einerseits will man halt die Unternehmen dazu bringen, bestimmte Standards einzuhalten, setzt Standards auf und andererseits macht man ihnen damit das Leben schwer und die versuchen sich dagegen halt zu wehren. Und das machen sie unter Umständen so weit, wie man das Recht dehnen kann. Das gab es immer schon. Ja. Man versucht halt sämtliche Mechanismen auszunutzen, sämtliche Möglichkeiten, die noch im legalen Bereich sind. Oder man bricht eben das Recht sogar und geht darüber hinaus.
Wie erklären Sie sich das, dass also Unternehmen ganz bewusst solche Algorithmen auch schreiben, um Rechtsverletzungen in Kauf zu nehmen oder eben zu umgehen an anderer Stelle? Was glauben Sie, warum ist das so entstanden?
Also warum machen die das? Weil sie es können. Auf der anderen Seite ist es so, Unternehmen wollen Geld verdienen. Das ist ganz einfach. Das hat überhaupt nichts mit Moral oder Ethik zu tun in diesem Fall, sondern die Unternehmen versuchen halt ihr Geschäft zu betreiben und das Geschäft stößt halt gerade in Deutschland oder in Mitteleuropa an vielen Stellen, wenn es um so Sharing-Plattformen und solche Dinge geht, auf extreme Widerstände. Es hindert jedenfalls die Unternehmen daran, ihr Geschäft zu betreiben. Also versuchen sie, um weiterhin Geld verdienen zu können oder um ihren Profit zu maximieren, diesen Regularien, soweit es irgendwie möglich ist, aus dem Weg zu gehen.
Aber heißt das, wir müssen uns damit abfinden einfach?
Nö, das heißt es nicht. Ich glaube nur, dass das immer passieren wird. Diese Versuche wird es immer geben und es wird auch immer diese Art von Wettlauf geben sozusagen. Also wenn man, sagen wir mal, das Regularium aufsetzt und man merkt, es funktioniert nicht, weil es nicht durchsetzbar ist, dann wird halt bei der Verfolgung von Verstößen aufgerüstet. Dann gibt es halt Teams bei der Staatsanwaltschaft, die halt in den Code reingucken können mit Hackern und allem Pipapo, beispielsweise bei Überwachung, Datenschutzrechtsverletzungen, was weiß ich was. Und die andere Seite zieht halt nach. Ja, das ist, damit wird das nicht zu einem organisierten Verbrechen oder sowas, was die Unternehmen da machen. Aber es ist halt eine Vermeidungsstrategie und ja, es war wahrscheinlich auch schon immer so.
Aber hat das Ganze nicht auch noch eine andere Dimension? Weil nämlich, ich sag mal, der kleine Mann der Straße, der immer so gern zitiert wird, unterfüttert das nicht so diese Argumentation, die da oben können sich alles erlauben, für die gelten Rechte nicht und ich parke hier einmal falsch und krieg sofort einen Strafzettel.
Aber auch ich als Bürger oder als Bürgerin kann ja an diesen Dingen was tun. Ja, ich kann zum Beispiel, wenn ich meine, dass Airbnb schlecht ist für die Mietsituation in Berlin, kann ich vermeiden, bei Airbnb Kunde zu sein. Das kann ich schon tun. Wenn ich meine, dass Audi VW halt gezielt Klimaregelungen vermeidet und da Betrug begeht, kann ich mich entscheiden, keinen BMW oder Audi zu kaufen. Es gibt ja genug Alternativen. Und wenn ich zum Beispiel Hacker bin, das wäre ja dann die persönliche Ebene, oder Programmierer in Bezug auf diese Fragen, dann kann ich mich entscheiden, mich an gewissen ethischen und moralischen Standards zu orientieren. Und wenn mir jemand sagt, programmier das mal so und so, dass das dann eben vermieden wird, dass Rechtsverletzungen systematisch begangen werden, dass ich dann sage, das mache ich aber nicht.
Trotzdem kommen wir aber aus dem Dilemma nicht raus, dass wir also einen ewigen Wettlauf haben werden zwischen denen, die regulieren und die, die reguliert werden, die natürlich immer wieder versuchen werden, ihre Grenzen auszudehnen.
Genau, diesen Wettlauf wird es immer geben, den hat es immer gegeben und die Frage ist für die Zukunft, wie kann man diesen Wettlauf sozusagen gesellschaftsfreundlicher gestalten und wie kann man da vielleicht ein bisschen mehr auf Konsens setzen, statt zu stark auf Repressalien. Das ist ja einer der Gründe, warum in den USA sehr viel Innovation stattfindet, wesentlich mehr jedenfalls im Digitalsektor als in Europa oder in Deutschland. Es gibt halt weniger Auflagen, weniger Regularien, das heißt, die Unternehmen können viel mehr machen und sind dadurch auch innovativer. Und irgendwo da zwischen, wir müssen die Gesellschaft schützen vor dem, was da passiert bei der Innovation, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wir wollen aber, dass Innovation passiert, ist halt diese Mitte zu finden, diese Balance zu finden und das ist sehr schwierig.
Sagt Till Kreuzer von iRights. Und was sagen wir? Das klingt so, als sei der Kampf längst entschieden, als könnte man den großen Firmen, wenn sie sich für unethischen oder gar verbrecherischen Einsatz von Code entscheiden, gar nicht mehr beikommen. Immerhin, VW wurde entdeckt, musste in den USA Milliarden zahlen. In Deutschland wird aber nur sehr stockend gegen den Autogiganten vorgegangen. Und da droht auch keine Milliardenstrafe.
Auf die Milliarden, da warten auch noch Siegler und Co. oder Siegler Co. Der ganz große Durchbruch der vierköpfigen Gruppe lässt auch noch auf sich warten. Dafür betiteln Freunde, Familienmitglieder und Betrunkene die Gruppe immer wieder als beste Band der Welt ohne Plattenvertrag.
Und die Songs der Londoner können sich aber auch wirklich hören lassen. Ein kleines Label hat sich mittlerweile auch gefunden. Foof Records bringt Siegler Co.'s Musik wie auch den Song Clarity unter CC-Lizenz unter die Leute.
Out of fear of dying.
Kreuzbandbesprechung.
Edward Snowden war der Erste, der mit seinen Leaks im Sommer 2013 die weltweite Aufmerksamkeit auf die massiven Überwachungsprogramme der amerikanischen Geheimdienste gelenkt hat. Und damals ging es vor allem um die NSA.
Jetzt, 3,5 Jahre später, gibt es neue, umfangreiche Enthüllungen. WikiLeaks hat diese Woche über 8700 Dateien veröffentlicht, die von einem amerikanischen Auslandsgeheimdienst stammen sollen, und zwar von der CIA. Die Dateien geben Aufschluss über die Spionagetechniken, die massiven Überwachungsmethoden und die Angriffstechnologien des Nachrichtendienstes.
Inwieweit man das Vorgehen der CIA mit dem der National Security Agency vergleichen kann, darüber sprechen wir jetzt mit dem Journalisten und Experten für IT-Sicherheit Peter Welchering. Guten Tag.
Ja, hallo.
Ist aus der CIA eine zweite NSA geworden, Herr Welchering?
Nee, das kann man nicht sagen. Aber natürlich, die beiden stehen schon ziemlich miteinander im Wettbewerb, denn die CIA, die will sich eben auch ein größeres Stück vom Kuchen abschneiden. Zumal ja Donald Trump versprochen hat, für die Geheimdienste könnte es mehr Geld geben, wenn die so arbeiten, wie er das möchte. Und vor allen Dingen, das will sie aber schon länger, auch schon unter Obama, die CIA möchte in einigen Bereichen eben unabhängiger werden von der NSA. Und die Überwachungstechniken, die sie jetzt einsetzt und die eben auch zu diesen mehr als 8000 Dokumenten da geführt haben und die da beschrieben sind, die WikiLeaks nun veröffentlicht hat, das sind nun mal alles Spähtechniken, die sind auch schon mehrere Jahre alt. Die hat die CIA eben übernommen und dann für sich selbst weiterentwickelt und setzt sie ein. An der Speerspitze der technischen Entwicklung, da steht aber nach wie vor die NSA. Und den Rang will und kann ihr die CIA gar nicht streitig machen. Aber die CIA, die macht das, was eben andere Nachrichtendienste im Bereich Zielfahndung auch so gut machen. Und da kann die ganz gut mithalten mit dem Mossad, dem israelischen Dienst, der dritten technischen Abteilung, der chinesischen Volksbefreiungsarmee, oder etwa auch mit dem russischen Auslandsgeheimdienst, mit dem SVR. Und da geht es vor allen Dingen dann darum, zu beweisen, die CIA beherrscht eben die gängigen Überwachungs- und Sabotagetechniken.
Wenn man sich das nochmal genau anguckt, was sind denn das für Überwachungs- und Sabotagetechniken?
Naja, also Grundlage sind zunächst mal einfach Angriffsprogramme für jedes Betriebssystem. Und Grundlage wiederum dieser Angriffssoftware, das sind Sicherheitslücken. Und über diese Sicherheitslücken, da können die CIA-Hacker dann in Rechner eindringen, in Router, in Smartphones. Die können Industriesteuerung übernehmen und da können sie eben weitere Schadsoftware oder eben auch Überwachungssoftware installieren. Also da kann dann eben so ein smarter Fernseher als Wanze eingesetzt werden, indem sein Mikrofon unbemerkt eingeschaltet wird. Und damit könnte etwa eine Konferenz in einem Besprechungsraum mitgeschnitten werden. Dasselbe funktioniert bei einem Smartphone genauso gut. Da wird das Smartphone dann zur Wanze in der Hosentasche. Und das sind alles Überwachungstechniken, die kennen wir aber schon, mindestens 5 Jahre.
Gibt es dann überhaupt eine Möglichkeit, sich vor solchen Spähattacken zu schützen? Also sind wir überhaupt in der Lage dazu, sie zu bemerken?
Meistens nicht, denn Mikrofone und Kameras von Smartphones oder von smarten Fernsehern mit Internetzugang, die können mit wenigen Befehlen bei ausgeschaltetem Gerät von außen in Betrieb genommen werden. Also eine Kamera kann ich noch abkleben. Bei einem Lautsprecher, der umfunktioniert zu einem Mikrofon oder beim Mikrofon selbst, wird schon schwieriger. Da hilft es nur eins, das Smartphone zu vertraulichen Gesprächen es gar nicht mitnehmen, den Fernseher eben vom Stromnetz oder vom Internet trennen.
Sie haben vorhin auch von Sabotageprogrammen gesprochen. Was haben die WikiLeaks-Veröffentlichungen da Neues gebracht?
Ja, neu ist eigentlich gar nicht so viel, denn die CIA hat eben wie die russischen, israelischen, chinesischen Dienste auch an Software zur Manipulation von Industriesteuerungen gearbeitet. Und mit solcher Angriffssoftware, da kann etwa eine Notstromversorgung ausgeschaltet werden. Das können alle Armeen dieser Welt. Damit kann aber auch etwa ein Auto von den CIA-Hackern von außen übernommen werden. Hier bleiben die WikiLeaks allerdings hinter der Erkenntnis zurück, die so bisher schon auf internationalen Sicherheitskonferenzen diskutiert wurde, was nämlich da schon alles gemacht werden kann. Nämlich, Nachrichtendienste können Autos so hacken, dass sie dann ausgebremst, abgebremst werden können oder die können gegen den Willen des Fahrers gegen die Wand gefahren werden. Und auch das wissen wir seit mindestens so 3 Jahren ungefähr. Aber der Einsatz von Sabotagesoftware, der ist eben äußerst gering, wenn man das mal vergleicht mit dem Einsatz von Spionagesoftware.
Geht es dabei also eher um Massenüberwachung anstatt um gezieltes Ausspähen einzelner Personen oder Institutionen?
Bei der CIA geht es selten um Massenüberwachung. Das ist dann Geschäft der NSA wiederum. Da geht es viel stärker darum, dass wirklich ganz konkret ausspioniert wird, vor allen Dingen im Bereich Industriespionage. Allerdings gibt es auch bei der CIA immer mal wieder Anlässe, dass dann tatsächlich auch mal viele tausend Menschen überwacht werden bei so einem unspezifischen Verdacht. Das war etwa im Fall eines Informanten Ende 2013, der hatte deutsche Medien unterrichtet über ein NSA-Überwachungszentrum in Darmstadt. Und damit der ausfindig gemacht werden konnte, hat die CIA tausende potenzieller Informanten überwachen müssen und viele, viele hundert Überwachungskameras rund um Planstadt Wiesbaden in Deutschland eben danach ausgewertet. Aber das Tagesgeschäft der CIA, das besteht eher aus gezielter Industriespionage und vor allen Dingen eben auch aus der Überwachung von Entscheidungsträgern in fremden Staaten.
Nun wird WikiLeaks ja seit dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf unterstellt, die Plattform würde nicht nur einfach Dokumente veröffentlichen, um Überwachung und andere Skandale aufzudecken, sondern WikiLeaks-Gründer Julian Assange sei von einer regelrechten Agenda getrieben. Kann man da eine Agenda von Assange ausmachen jetzt in diesem Fall?
Ja, so ganz klar ist das wirklich schwierig. Immerhin Daniel Domscheit-Berg, einer der Mitbegründer von WikiLeaks, und der kennt den Julian Assange ja sehr gut, der hat Julian Assange seit dem US-Präsidentschaftswahlkampf mehrfach vorgeworfen, Assange würde eine eigene Agenda verfolgen. So habe Assange etwa Leaks gegen Hillary Clinton organisiert, weil er einfach gegen das amerikanische Establishment sei. Und da haben auch viele Experten Domscheit-Berg schon zugestimmt. Auch die jetzige Vault 7-Veröffentlichung, die dürfte von Assange Kampf gegen das amerikanische Establishment schon motiviert sein. Und dabei ist Julian Assange vermutlich völlig egal, ob der amtierende Präsident dann eben Clinton oder ob der Trump heißt. Und für eine solche Agenda, da spricht eben auch, dass die CIA hier eigentlich ja nur das macht, was auch die Nachrichtendienste anderer Länder machen. Das wissen wir von internationalen Sicherheitskonferenzen und das wissen wir etwa von solchen Leaks, wie sie etwa bei der Verhaftung des FSB-Abteilungsleiters Sergei Michailov, also des russischen Inlandsgeheimdienste stattgefunden haben. Und dass WikiLeaks genau solche Dokumente und Dateien nicht aufgreift, das spricht dann allerdings schon für so eine eigene Agenda, die Assange verfolgen will.
Vielleicht noch mal in aller Kürze, wie haben die eigentlich betroffenen Unternehmen auf die WikiLeaks-Veröffentlichungen reagiert?
Die haben die Gefahr merklich runtergespielt. Also Samsung hat sofort mitgeteilt, die Sicherheitslücke ist längst geschlossen. Das haben eben auch beispielsweise Google oder Apple so gemacht. Und vor allen Dingen die Regierungen, die haben das auch runtergespielt. Und das hat einen ganz interessanten Hintergrund. Denn alle Regierungen dieser Welt brauchen Sicherheitslücken, damit ihre Nachrichtendienste genauso arbeiten können, wie die CIA arbeitet. Und da darf natürlich keine Regierung darauf kommen, zu sagen, okay, wir kümmern uns mal darum, dass diese Sicherheitslücken geschlossen werden, damit solche Angriffsprogramme nicht mehr funktionieren. Denn dann hätten die natürlich massiv die eigentlichen Nachrichtendienste auf den Füßen und die würden sagen, so liebe Regierung geht's aber nun überhaupt nicht.
Peter Welchering über die Überwachungspraktiken der CIA, offengelegt von WikiLeaks. Vielen Dank.
Und damit kommen wir wieder zu einer nächsten Netzmusik und zwar von The Bundy. Nothing More heißt der Song. Er stammt von ihrer aktuellen EP Frog My People und auf dem Cover winkt ihnen tatsächlich ein Frosch entgegen, das Lieblingstier der fünfköpfigen Band. Es zieht sich tatsächlich durch alles durch, denn sogar auf der Webseite ist wieder ein meditierender Frosch zu sehen. Und da bezeichnet eben auch die Band ihre Webseite als Teich. Wir springen jetzt also mal rein in genau diesen Teich.
Stop to fish him, don't let me serve my free.
Besprechung.
Von guter Stimmung kann zwischen der türkischen und der deutschen Regierung im Moment nicht die Rede sein. In der Türkei sitzt der Weltkorrespondent Deniz Yücel immer noch in Untersuchungshaft. In Deutschland sagt man währenddessen die Auftritte von türkischen Politikern unter fadenscheinigen Gründen ab.
Doch Protest gegen das Vorgehen der türkischen Regierung seit dem Putschversuch und das anstehende Verfassungsreferendum regt sich auch im eigenen Land. Doch die Unruhen und politischen Meinungsverschiedenheiten, die werden nicht nur auf der Straße, in der Presse oder vor Gerichten oder auch im Parlament ausgetragen, sondern auch in Videospielen.
Independent-Entwickler, aber auch der türkische Staat kreieren politisch motivierte Spiele. Jochen Dreyer über den Einfluss historischer Ereignisse und die ganz andere Art von politischen Grabenkämpfen in der Türkei.
Die letzten Jahre in der Türkei waren politisch aufreibend. Nach einer Zeit der relativen Stabilität, gepaart mit einem Wirtschaftsaufschwung, überschlugen sich die Ereignisse. Eine der größten und weltweit beachteten waren die Gezi-Park-Proteste. Mit der Besetzung eines beliebten Istanbuler Parks wehrten sich die Demonstranten gegen eine Bebauung und standen für Naturschutz ein. Doch die harte und brutale Reaktion des Staates unter Erdogan führte zu mehr. Plötzlich ging es gegen den konservativen Kurs der Regierung für liberale Werte und Mitbestimmung der Jugend. Der Gezi-Park und der Taksim-Platz wurden zu Symbolen und diese politische Symbolik wurde erstmals auch in Videospielen sichtbar, erklärt Professor Tongut Sesen, Leiter des Instituts für Kommunikation und Game Design an der Bilgi-Universität in Istanbul.
Die größte Welle von politischen Spielen entstand durch die Gezi-Park-Proteste. Einige Individuen und auch Unternehmen veröffentlichten Games meistens aus der Sichtweise der Demonstranten, obwohl nicht alle wirklich politisch motiviert waren. Manche wollten einfach die Popularität der Proteste kommerziell ausnutzen. Aber eine Gruppe von jungen Spieledesignern sagte sich, wenn alle etwas zu Gezi machen, dann drücken wir unsere Sichtweise mit dem aus, was wir am besten können, mit Spielen.
In den meist relativ kleinen Spielen konnte man beispielsweise Bäume gegen Bebauung pflanzen oder eine alte Dame spielen, die friedlichen Demonstranten hilft, Gewalttätige aber bestraft. Auch die Seite der Polizei war spielbar. Doch desto mehr Tränengas man auf die protestierenden Menschen schoss, umso größer wurde die Anzahl derer. Im Netz zu finden sind viele heute davon nicht mehr. Unter anderem, weil man in der momentanen Stimmung nicht unbedingt mit den damaligen Demonstranten verbunden werden will. 2013 wurde die Bewegung in der Bevölkerung weitgehend unterstützt. Heute, fast 4 Jahre später, werden die Proteste von Staatsseite in Zusammenhang mit Terroristen und Putschisten gebracht.
Der nächste Boom kam nach dem Scheitern der Friedensverhandlungen mit den kurdischen Parteien im Osten der Türkei, dem gewalttätigen Konflikt und den Ausgangssperren. Aber diesmal wurden die Spiele oft von rechten und nationalistischen Gruppen veröffentlicht.
Viele dieser oft simplen und naiven Spiele sind so schnell verschwunden wie gekommen. Mulaktar, übersetzen lässt es sich am ehesten mit Kreatur, ist allerdings noch heute im Play Store von Google zu finden, trotz Kontroversen und Beschwerden. Denn hier müssen immer neue Horden Gegner mit Schwert und Maschinengewehr regelrecht niedergemetzelt werden. Durch beispielsweise Flaggen werden die zombiehaften Gegner als Kurden und Unterstützer der Kurdenpartei HDP gebrandmarkt. Außerdem werden Tier- und Menschenkörper gerne gemischt. Die Aussage ist klar, dies sind keine Menschen.
You see in the background writings on the walls.
In dem Spiel sieht man die gleichen Graffitis, die auch die türkischen Sondereinsatzkommandos im Konfliktgebiet hinterlassen haben. Sie bedeuten so viel wie: Der Wolf hat Blut geleckt, habt Angst. Das ist eine Fortsetzung rechter Gedanken und Mythen über Kurden in dem Videospiel.
Auch wenn diese Spiele keinen Massenmarkt erreichen, dafür sind sie zu banal, zu brutal und einseitig, so zeigen sie doch, dass aktuelle politische Einstellungen wiederholt in Games verarbeitet werden. Die türkische Regierung veröffentlichte 2015 das Spiel Nusrat. Es handelt von der Schlacht um die Dardanellen im Ersten Weltkrieg, dem letzten großen Sieg des Osmanischen Reiches. Viele Kritiker sagen, dass die Regierung Erdogan unter anderem durch das Spiel die osmanisch-muslimische Tradition als nationalen Gründungsmythos der modernen Türkei erzählen möchte, anstatt der republikanischen Unabhängigkeitskriege 1919, die vom säkularen Atatürk angeführt wurden. Das technisch holprige und trotzdem preisgekrönte Nusrat ist dafür auch deutlich mit religiösen Motiven beladen worden. Zusätzlich ist es historisch inkorrekt.
Das Spiel endet mit einem Großangriff der Gegner. So ist es aber einfach nicht passiert.
Korrekt oder inkorrekt sind in der heutigen Türkei schwierige Begriffe. An Spielen über die Putschnacht wird gearbeitet, sagt Tonguç Sesen, aber niemand weiß so recht, wo er steht. Deshalb würde sich in naher Zukunft niemand besonders weit mit neuen politischen Spielen aus dem Fenster lehnen. Zu viel Unsicherheit und Angst prägen die Gesellschaft.
Du brauchst eine klar formulierte Position, um ein Spiel zu entwerfen. Aber momentan haben die meisten Menschen keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Wegen des Ausnahmezustands sind ja auch keine Proteste oder Versammlungen erlaubt. Es gibt also kaum öffentliche Diskussionen. Wenn sich das ändert, dann wird es hoffentlich wieder neue, ernstzunehmende politische Spiele geben.
Then game designers might make political games about them.
Jochen Dreyer über politische Spiele in der Türkei, bei denen sich einige Spieleentwickler aus Angst vor Repressalien nicht trauen, in ihren Spielen ernsthaft Stellung zu beziehen.
Kommen wir nun zu etwas bekömmlicheren Themen, und zwar zu unserer Netzmusik. Da schlägt Little Lemon Pie, eine junge Kanadierin, die auch gerne Make-up-Videos bei YouTube hochlädt, mit Chasing Butterflies ganz zarte Töne an.
Stay the night.
Podcast-Kritik.
Hast du eigentlich schon von Missing Richard Simmons gehört, Martin?
Ja, habe ich ehrlich gesagt, allerdings erst vor 4 Tagen. Das ist dieser Podcast, auch das habe ich da gelernt, der momentan ziemlich gehypt wird mit den Worten besser als Serial, dieser super erfolgreiche Serien-Crime-Podcast.
Ja, und genau, ich höre nämlich diesen Podcast schon ein bisschen länger und ich fiebere wirklich absolut jeder neuen Folge entgegen. Und ich glaube, ganz ähnlich geht es auch unserem Autoren Heiko Beer, auch wenn der wiederum findet, dass man diese ganze Serial-Referenz auch mal so langsam sein lassen könnte.
Hi! Ja, hi. Das ist Richard Simmons. Mehr müsste man Amerikanern zumindest nicht erklären. Zu seiner Hochzeit in den 90ern saß er ständig bei Late-Night-Talker David Letterman auf der Couch herum.
And all of this trouble about losing weight is erroneous. It's a waste of time because...
No, it's not because we want everyone to be fit.
No.
Are you fit?
Oh my God.
Tja, David, bist du fit? So hat er sich einen Namen gemacht. Ein schräger, nun ja, Entertainer, vielleicht sogar Comedian und Schauspieler mit Lockenpracht in flamboyanten Outfits. Tatsächlich ist Simmons aber vor allem Kochbuchautor, Diätratgeber und Aerobiktrainer.
Hi! Hi! Hi, everybody! Hi! Hey, come dance with me! Come dance with me! Come on! Can you come dance too? Exhale!
Mit diesen VHS-Videos ist er schon in den 80ern Multimillionär geworden. Es ist faszinierend, Richard in seinen Tanktops und seinen knappen Höschen zu beobachten. Er ist enthusiastisch, er ist fröhlich, die Menschen lieben ihn. Und ich habe mich dabei ertappt, ihm viel zu lange dabei auf YouTube zuzusehen. Er ist einfach wahnsinnig unterhaltsam. Oder vielmehr, er war es. Und an diesem Punkt setzt der Podcast Missing Richard Simmons ein.
I'm Dan Taberski. 3 years ago to the day, Richard Simmons completely and inexplicably stopped being Richard Simmons. And I want to find out why.
Vor genau 3 Jahren verschwand also Richard Simmons. Und Dan möchte herausfinden, was eigentlich passiert ist. Dan ist eigentlich Filmemacher und er nennt sich auch einen Freund von Richard. Die beiden haben sich in einem der Aerobic-Kurse kennengelernt, die Richard bis vor 3 Jahren immer noch wöchentlich gehalten hat. Einige der Teilnehmer kamen seit gut 30 Jahren wöchentlich für ein paar Dollar. Bis Richard eben plötzlich nicht mehr auftauchte. Erst gab es Aushänge, Erklärungen des Studios, bis irgendwann klar wurde, er kommt nicht wieder. Er antwortet nicht auf Mails, nicht auf Anrufe, auch seine Manager halten dicht. Was ist also passiert? Geht es ihm gut? Ist er krank? Das versucht der Podcast aufzuklären und wir sind sehr nah dran bei dieser Suche.
I feel like somebody's house is their private place and I don't want him to feel like I'm invading his privacy. On the other hand, I know Richard. I'm Richard's friend. I've taken his class 1,000,000 times. I've been to his house. We're friends. And so this is just a friend. It's both. I'm creepy. I'm a creepy friend. I have lots of creepy friends. They're not that bad.
But where are we sitting right now and why?
We're sitting in front of Richard's house like 2 creepy friends.
Es ist schräg, in einem Auto vor dem Haus eines Prominenten zu sitzen, auch wenn man ein Freund ist. Nun sollte man vielleicht erwähnen, dass Richard Simmons nicht nur dieser charismatische, bunte Showbusiness-Mensch war, sondern dass er dieses Leben quasi ins Privatleben überführte. Richard Simmons privat? Das gab es quasi nicht. Er war immer auf Sendung. Der Podcast trifft Menschen, mit denen Richard eine enge Freundschaft pflegte. Mit einer Frau telefonierte er wöchentlich, obwohl sie sich nur einmal auf der Straße begegnet waren. Bis irgendwann klar wird, vielleicht ist es genau andersherum. Vielleicht hat er diese unglaublich warmherzige, offene, alberne, irre Art einfach zum Job gemacht. Der Erzähler nahm damals eine Freundin mit zur Aerobikstunde. Sie erinnert sich und ist irritiert.
It's not what he's like on TV. He's even more hilarious, actually.
Yeah.
Until he started crying.
Right.
Now it's gone into a zone of what's happening.
Jede Aerobikstunde ein Happening. Richard entblößt sich total, erzählt hochprivate Geschichten und er weint. Nein, er heult.
And it was out of control crying. At the time, I remember thinking it was scary.
Because you don't know what to do. Because you're sitting there doing like jumping jacks.
Yeah, and he takes it to, it goes so far. And then he's crumbling right in front of you. You're like, why should he, what do we do now? And no one's going to take care of him. We're not going to go over there and go like, Richard, come here, buddy. Like, bring it in. Like, as if we're there to watch it.
Ein Mann, der vor den Augen aller in Embryonalhaltung hemmungslos weint. Dieser Moment ist auch ein Metakommentar zum gesamten Podcast. Ist das nicht viel zu nah dran? Fällt das nicht alles unter Privatsphäre? Und das ist der einzige Aspekt, der das Vergnügen an diesem ansonsten wahnsinnig unterhaltsamen, spannenden, lustigen Podcast trüben könnte. Vielleicht kommen daher auch die Vergleiche mit Serial, dem Blockbuster-Podcast vom Winter 2014. Auch da stellte sich die Frage, ob diese Form einem Mordfall angemessen ist. Davon abgesehen wäre es allerdings einfach generell an der Zeit, die ewigen Vergleiche, das ewige Schielen nach dem neuen Serial zu beenden. Podcasts sind angekommen, zumindest an den Rändern des Mainstreams. Ich vergleiche ja auch nicht mehr ständig jeden Hip-Hop-Song mit Rapper's Delight oder jeden Rock-Song mit Rock Around the Clock, oder? Richard?
Hi!
Ja, laut aktuellen Zeitungsberichten geht es Richard Simmons übrigens gut. Die Polizei soll ihm mal wieder einen Besuch abgestattet haben und ist zu dem Schluss gekommen, ja, alles okay.
Und dieser Geschichte wird der Podcast dann auch weiterhin nachspüren. Die ersten 4 Folgen Missing Richard Simmons gibt es bereits zum Anhören. Auf den Rest der Staffel dürfen wir noch gespannt warten. Und ganz kurzes persönliches Geständnis. Ich höre ja keine Podcasts. Ich bin tatsächlich noch so ein Hörspieltyp. Ich habe noch etliche Hörspiele, die ich zu Hause nachhören muss, bevor ich mit Podcasts anfangen kann.
Ich fieber ja da wirklich mit Missing Richard Simmons. Also von daher empfehle ich dir sehr, das auf jeden Fall nochmal nachzuholen. Und ich habe noch eine weitere Empfehlung für einen Podcast an dieser Stelle, nämlich den Breitband-Podcast. Den bekommen Sie immer im Anschluss an unsere Sendung unter breitband.deutschlandradiokultur.de. Und hier geht es aber erstmal gleich weiter mit den Nachrichten und dem Theatermagazin Rang 1. Heute mit Janis Elbira.
Mit einer letzten Netzmusik entlassen wir Sie nun entspannt ins Wochenende. Eve machen sanfte, unaufgeregte Klänge mit Gitarre und elektronischen Einflüssen, lehnen sich also zurück und genießen die letzten Minuten dieser Sendung mit Equilibrium.
Tschüss.
Tschüss.
Not to lose our path.